Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Ich muss mal gerade meine warmen Socken anziehen, denn der Herbst ist da. Nur noch eine Woche, bis ich nach Japan fahre. Die Zeit, ja, aufgeregt. Das war schon ein Riesenaufreger, sich da jetzt irgendwie durch die Online-Registrierung zu arbeiten mit irgendwelchen Zertifikaten, die man hochladen muss, impfen. Da lässt man sich schon impfen und dann kommt man trotzdem noch in so komische Bedrängnis. Anstrengend. Das heißt, wahrscheinlich ist das jetzt die letzte Folge für die nächsten 3 Wochen oder so. Mhm. Und wenn ich zurück bin, machen wir dann ein Reise-Recap als erstes, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Ja. Unser heutiges Thema, ich nenne es Lost in Translation. Warum Lost in Translation? Das wird sich hoffentlich klären im Laufe dieses Gesprächs.
Geht's um Schweden? Ihr könnt euch vielleicht denken, Lost in Translation soll bedeuten, dass man eben des Öfteren mal auf Sprachschwierigkeiten stößt im Ausland. Auch wenn man der Sprache mächtig ist und auch die Japaner selbst haben natürlich manchmal Probleme mit Fremdsprachen. So wie es jedem geht. Ist ja ganz normal. Aber bei uns gibt es einen Begriff, der hat sich fest eingebürgert. Und zwar, als wir damals auf dem Koyasan waren, um zu scouten, wie das dort alles abläuft, diesen vermaledeiten Wanderweg zu finden und so weiter. Also es gibt halt so einen Infopoint und da kann man auch viel so Sachen buchen und so. Ich weiß noch, als ich damals allein auf dem Koyasan war, da konnte man sich wie so einen Pass holen. Und dann hatte man so Eintritt in die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ich bin da mit diesem Pass einfach überall hingelaufen. Und einmal habe ich dann halt echt so gemerkt, oh, ich bin jetzt hier irgendwie wie in so einer, ja, mit so einer Kirche sozusagen. Also natürlich ein Tempel, aber schon so, da soll jetzt irgendwie so ein zeremoniell stattfinden. Und ja, bitte tragen Sie sich hier ein, für wen hier ein Sutra gelesen? Was? Ich habe es mir anders überlegt, Schuhe wieder angezogen. Gedüst. Aber irgendwie nicht geheuer.
So, dieser Infopoint.
Zu viele Fettnäpfchen, genau. Und das war so ein ganz kleiner Kasten eigentlich nur, wo halt jemand drin saß, in so einem kleinen Häuschen, damals, als ich alleine war. Als wir dann zu zweit auf dem Koyasan waren, haben wir schon mal erzählt, es hat sich vieles getan. Unter anderem dieser Infopoint, also ein bisschen schöneren Haus, ein bisschen größer. Und es hat so eine Holztafel als Aushang. Und da drauf steht gut leserlich für alle, damit man es auch sofort findet als Tourist, Informarschon. Also, da haben die sich irgendwie vertan. Ne? Das sollte natürlich eigentlich Information heißen. Aber irgendwie hat sich da noch ein R reingeschlichen. Ja. Also, es war wie so ein Holzbrett, so schön lasiert. Also, nicht einfach nur so ein hundsgemeines Brett, sondern aus so einem Stamm geschnitten.
Die haben ja das ganze Büro, es war so ein Komplett-Overhaul. Das war so im Zuge dieses sowieso fehlten Geburtstags so. Und da haben sie halt so richtig schönes Holzgebäude gebaut. Und dieses Info-Dings ist ja das, wo wir jetzt auch immer noch unsere Unterkünfte buchen.
Genau.
Und dann schön oben den Aushang auf Englisch, damit auch die Touristen das lesen können.
Und es ist halt auch so eingraviert oder so in das Holz. Man kann es nicht mehr rückgängig machen.
Genau.
Wie gesagt, also für uns ist das jetzt immer ein wichtiger Anlaufpunkt, seit es ein bisschen schwierig geworden ist, Plätze in den Tempelunterkünften zu bekommen. Der Mann, der dort arbeitet, der sucht jetzt für uns immer eine passende Tempelunterkunft und macht das echt immer richtig toll. Und dann sagen wir immer, wir müssen der Informar schon schreiben.
Ja, genau. Ich finde das immer total lustig, weil es erinnert mich jetzt gerade, wo du es erzählst, an so eine Geschichte aus meiner frühen Jugend. Da gibt es einen Ort bei uns, der heißt Stümpen.
Ja.
Und da war es auch so, dass sie den Bahnhof neu gemacht haben, also so richtig neu strukturiert, neue Wartehäuschen und sowas. Und da stand dann eben auch ganz prominent Rösrad Strümpen. Und wir fanden es natürlich so lustig mit 15 oder so.
Ja.
Das haben sie dann irgendwann auch neu gemacht. Aber auch das R.
Auch schon wieder das R, ja. Das scheint irgendwie so ein Buchstabe zu sein, wo es häufig Zweifel gibt.
Ja.
Oh, hier mal ein kleines R,
so
ein keine Schaden.
Ne? Das ist ja stumm. Weiß man ja.
Das ist ja stumm. Es gibt zahlreiche solche Dinge. Wir erzählen jetzt ein paar Anekdötchen, wo sich Japaner vertan haben, aber wir kriegen natürlich auch unser Fett weg.
Ich habe mich eigentlich nie irgendwo vertan.
Als Reiseleiter rückt man sich immer
Maigo,
aus.
Ich erinnere mich an.
aber du meinst ja, das wäre komisch gewesen eigentlich.
Ja, nur in meinem Kopf.
Also folgende Situation. Man sitzt in der Lobby zum Frühstück. Dann gibt es wie so eine Theke, wo so Küchendamen arbeiten. Die machen dann so ein paar Sachen immer frisch oder füllen die Speisen in die Schüsseln fürs Buffet, wo man sich dann bedienen kann.
Aus der Tüte.
Ja, aus der Tüte, aber es wird eben Reis gekocht und Suppe. Ja, ja. Und dann kann man sich mit so Tabletts halt nehmen, was man möchte, das dann in der Lobby an einem Tisch oder an der Theke essen. Und dann räumt man natürlich seinen Platz wieder ab. Ja, wie heißt das? Also wie heißt das, wo man das... Geschirrrückgabe heißt das, glaube ich, in der Mensa. Ja. Genau. Und da hatten sie halt so ein Regal stehen. Da hing dann so ein ausgedruckter Zettel drauf, wo japanisch drauf stand, Geschirrrückgabe. Aber es war auch auf Englisch extra übersetzt. Und dann stand Return Mouth, also der Rückgabemund. Das war halt das Kanji für, also zurückgeben quasi oder zurück und Mund. Weil Mund bedeutet im Japanischen halt auch so...
Schalter, Fenster. Ja,
genau, so Schalter, Tresen, Counter alles, irgendwie.
Ja, ja, genau.
Alles, wo halt im weitesten Sinne irgendwie eine Öffnung ist, wo man hingeht, um dann was zu tun. Oder auch Ein- und Ausgang ist auch das Zeichen für Mund. Ja gut, na jetzt haben die wahrscheinlich eingegeben, das Zeichen. Und was heißt auf Englisch? Und ich kenne das sehr gut andersrum von meinem Japanisch-Studium. Und jetzt kommt halt gefühlt so eine 15 Zentimeter lange Liste mit Wörtern, was das alles heißen kann. Und dann nimmst du im Zweifelsfall dann einfach das Erste. Und das ist halt dann Mund. Und das fand ich irgendwie auch so nett. Jetzt sage ich oft, bringst du das zum Return Mouse, oder?
Ja, ja, du fandst das irgendwie besonders
witzig. Ja, ich fand es irgendwie, weil ich dir vorgestellt habe, dass man das halt in so einen Schlund so reinwirft, dass man doch so aufpassen, dass er eigentlich aus Versehen noch in den Finger beißt.
Ja, es begegnet einem öfter, dass bei Essensauslagen und so die Sachen auf Englisch übersetzt sind, dann ist es manchmal so ein bisschen seltsam, dass man auf Englisch das liest. So wie wir da in dem Grillrestaurant waren einmal und der meinte, steht da wirklich, das ist gegrillte Schließmuskel? Aber es war ja tatsächlich gegrillter Schließmuskel. In dem Fall war es richtig. Dann ausprobiert. Es ist ja bekannt, denke ich mal, bei jedem, der sich so ein bisschen für Japan interessiert, vor allem wer schon mal da war, mit Englisch kommt man unter Umständen nicht so weit. Also hat sich jetzt viel getan, so im vor der Olympischen Spiele, die dann ja nicht stattgefunden haben und so, vergessen wir das schnell. Aber da hat sich schon einiges getan. Man hat auch das Gefühl gehabt, dass so viele ältere Leute nochmal so Auffrischungskurse und sowas gemacht haben, sich wirklich so Mühe gegeben haben, einen anzusprechen oder zu helfen in den Städten, dass da jetzt auch vieles viel mehr auf Englisch und auf Koreanisch und so beschildert ist als früher. Gut, das hat sich alles geändert und es gibt ja den Siegeszug der Übersetzungs-Apps. Da war ich ja vor ein paar Jahren total baff, dass ich dachte, die Zukunft ist ja schon da, Moment mal, dass die Leute reinsprechen und es kommt in der anderen Sprache raus oder dass die Leute mit der Kamera auf einen Text zeigen und dann wird der da drauf projiziert in Augmented Reality auf Englisch zum Beispiel, wenn man eine Speisekarte studiert. Das sind alles so Sachen, Wahnsinn, traue ich auch nie so ganz, aber zum Teil funktioniert. Manche Leute haben das natürlich nicht. Und sind nach wie vor, so wie früher, komplett aufgeschmissen, wenn jemand, also ich spreche jetzt zum Beispiel von Shop-Ownern, also Leute, die ein Restaurant betreiben in Japan, wenn dann jemand reinkommt, wo sie merken, die sprechen kein Japanisch, dann sofort nervös. Manche, deswegen gibt es ja wohl auch diese Vorbehalte oft, lieber keine Ausländer, weil die können dann nicht lesen und dann gibt's nachher Stress mit den Preisen und so, die wollen wir lieber erst gar nicht haben, sonst gibt's nur Ärger. Aber andere Leute sind natürlich viel offener und ich kenne die Geschichte von Teilnehmern, die in der Sushi-Bar waren. Ich glaube, es war Sushi, ist ja auch wurscht. Also irgend so eine kleine mit einem Tresen, wo man dann sitzt. Und dann sitzen da vielleicht 5 Leute. Und da wollten sie etwas bestellen. Der Wirt dort, der wollte die schon bedienen, aber hatte irgendwie ein Problem. Und da hatte man so, ja. Und die meinten, ja, sorry, wir sprechen kein Japanisch. Englisch. Haben halt versucht, mit ihm auf Englisch zu sprechen. Geht aus besagten Gründen nicht. Irgendwann holt er das Telefon und ruft jemanden an, der Englisch spricht oder die Englisch spricht, ich glaube, es war eine Frau, die Schwester oder so. Ich rufe jetzt meine Schwester an, die kann ein bisschen Englisch. Und dann saßen da die beiden Teilnehmer, also ein paar Teilnehmerinnen, und haben in das Telefon gesprochen, wo die Schwester von dem Koch war, die ein bisschen Englisch konnte und dann halt eben so um 3 Ecken übersetzt. Und es ging darum, ob sie rohen Fisch essen. Ob sie das essen können oder ob er dann das zubereitet und dann muss er es nachher wegschmeißen.
Ja, gut, also, stimmt. Wenn das auch ein teures Lokal war.
Ja, man weiß, was der schon erlebt hat. Ja. Deswegen, nee, alles gut, alles gut. Und dann haben sie das halt dann auch bekommen und es war ein riesen Gaudi. Und ich fand die Geschichte so gut.
Ja, die ist super.
Ja.
Wie mit der Yuzu.
Ja.
Im Zweifelsfall einfach mal anrufen.
Irgendjemand anrufen, genau.
Aber das ist dieser japanische Spirit. Die fühlen sich so verpflichtet in der Regel, einem zu helfen, dass sie das, wenn sie merken, sie können jetzt aber einfach nicht, dann sehen sie es zumindest als ihre Aufgabe, jemand anderen einzuschalten, der ihnen jetzt helfen kann. Also ich habe auch mal mit einer deutschen Mitbewohnerin, wollten wir ins Kino gehen und wir waren uns nicht mehr ganz sicher, wo das ist. Und dann haben wir auch jemand auf der Straße angesprochen und die wussten es auch nicht, aber die haben dann für uns wiederum
jemand anderen angesprochen,
bis einer uns helfen
Wenn sie nicht
konnte.
Wegrennen.
Ja, wenn sie nicht gerade wegrennen. Wie so schäbige
Feiglinge.
Ja, aber das sind da auch diese, ich weiß gar nicht, ob ich diese Geschichte mal erzählt habe, kann sein, aber die passt jetzt auch gut rein. Als ich an der Uni in Japan studiert habe, da hatte ich einen Campus, der war so ganz entlegen und es war für mich ziemlich umständlich, da immer hinzukommen. Und dann bin ich das erste Mal dahin gefahren und ich wusste, ich muss irgendwie mehrmals umsteigen und zum Teil auch nicht innerhalb eines Bahnhofs, sondern von einem Bahnhof zu einem anderen Bahnhof zu Fuß gehen, weil ich eine andere Linie dann brauche. Und dann war ich eben an diesem Punkt und wusste jetzt halt überhaupt nicht, ja, wo muss ich jetzt hin? Also man konnte ihn nicht sehen von da aus, wo ich stand. Also bin ich zur Informarschen sozusagen und habe den jungen Angestellten dort gefragt, also war ich ja gerade erst in Japan angekommen, noch nicht so flüssig im Sprechen und vor allem nicht im Verstehen und habe halt gesagt, ich möchte dahin. Und das hat er auch verstanden, mein Anliegen. Aber jetzt war die große Schwierigkeit, wie erklärt er es mir? Also er hat es mir erst so mit Worten erklärt, hat er schon gemerkt, okay, die versteht sie nicht, ist zu kompliziert. Da wollte es mir aufzeichnen, hat er angefangen auf so einen Zettel zu zeichnen, hat selber gemerkt, nee, das kriege ich irgendwie auch nicht. Ich stand die ganze Zeit da, rötlich grinsend, wie meinte die Miriam, irgendwie Backensperre oder so. Und dann irgendwann meinte er, sehen Sie diese ganzen Leute? Ja, gehen Sie hinterher. Und dann, die wollten halt, also ganz viele Leute hatten, die mussten halt alle umsteigen zu dem anderen Bahnhof. Und das hat dann auch 1A geklappt. Also das konnte ich verstehen, diese zwei einfachen Anweisungen. Und dann bin ich hinterhergelaufen und kam ich am Bahnhof an.
Das ist eigentlich so, das habe ich auch sehr früh gelernt. So, welcher Ausgang? Moment mal, wo gehen alle hin? Natürlich, dahin, wo alle hingehen. Ja.
Ein kleiner Exkurs in der japanischen Sprache. Also zwei Informationen zu zählen auf Japanisch. Erste Information: Für die Zahl 10.000 gibt es ein eigenes Wort. Ichiman heißt dann 10.000. Ichi heißt 1 und man sind sozusagen diese 4 Nullen. Zweite Info, wenn man auf Japanisch irgendwelche Gegenstände oder Dinge zählt, dann kann man nicht einfach das Wort für die Zahl sagen plus diesen Gegenstand, also zum Beispiel ein Apfel, sondern je nachdem, was das für ein Gegenstand ist, wie der ausschaut, gibt es eigene Wörter. Und dann verändern sich auch entsprechend die Zahlenwörter, die man da davor hängt. Also man fragt sich wirklich, wie kann man es, warum ziehen die das seit Jahrhunderten durch, das so kompliziert zu machen? Beispiel, ein Apfel ist klein und rund, dann gibt es das Zählwort Ko und dann sagt man aber nicht Ichiko, also eins und dieses Zählwort, sondern das Ikko. Ja, ihr merkt schon, es ist sehr komplex. Oder für Tiere gibt es ein eigenes Zählwort, für Menschen, für Zimmern und so weiter. So, vor diesem Hintergrund. Eine Bekannte war auch noch nicht lange in Japan, hat dort erst Japanisch gelernt, also sie konnte wirklich, also nur so die absoluten Basics, und ging in den Kombini, wollte sich etwas zu essen kaufen. Und dann gibt es an dem Tresen immer so einen Glaskasten, da sind verschiedene warme Speisen drin, die muss man quasi beim Personal bestellen, das kann man sich nicht selber rausnehmen. Und unter anderem, was ich auch immer sehr gerne esse, sind wie so Dampfnudeln. Vielleicht kennt ihr das vom Weihnachtsmarkt oder so, diese ein bisschen so labberigen, glibberigen, weichen Dampfnudeln, sind in Japan aber meistens herzhaft gefüllt. Also der Standard ist eigentlich so mit so einer herzhaften Fleischfüllung. Nikuman heißt dieses Ding. Jetzt ahnt manch einer vielleicht schon, was passiert. Diese Bekannte geht also zum Tresen, deutet auf diese Dampfnudel und sagt Ichiman. Der Angestellte guckt, bricht schon der Schweiß aus, weil in diesem Moment hat meine Bekannte 10.000 Dampfnudeln bestellt. Wie bitte? 10.000? Aber also es hat ein bisschen gebraucht, auch bis sie dieses Missverständnis aufklären konnten, weil also bei den Japanern ist es auch oft so, die sind dann so richtig so blockiert. Also die haben dann einfach Schwierigkeiten, weil die diese Situation nicht häufig erleben. Es geht einem selber ja auch manchmal so. Man kann den Kopf dann nicht mehr so öffnen für alle Lösungsmöglichkeiten oder so, anders als dieser Bahnangestellte quasi. Irgendwann hat sie dann ihre eine Dampfnudel bekommen, die sie wollte. Es war halt auch, weil sie nur Mann gesagt hat. Ne? Normalerweise sagt man halt die Art der Dampfnudel. Also man sagt halt Nikuman, dann ist er mit Fleisch gefüllt oder Pizza-Mann, dann ist er mit so Pizza-Füllung und so. Also die haben so verschiedene Namen, aber einfach nur Mann, fand ich irgendwie auch so ein bisschen ungewöhnlich. Ich glaube, das hat zusätzlich für Verwirrung gesorgt. Aber also ich weiß, als eine Freundin mir diese Geschichte damals erzählt hat, die habe ich so weggeschmissen. Aber weil ich mich halt selber auch immer so abgeplagt habe mit diesen Zählwörtern und diesen japanischen Zählen. Also ich hab mitgelitten.
Ja, ja. Es gibt so eine Art zu zählen, die einem da manchmal so aus der Patsche hilft und einen sofort entlarvt, dass man halt nicht richtig Japanisch kann, aber zumindest wird es verstanden. Aber wenn man wirklich versucht, da die richtigen Zählwörter zu finden, ach, da gibt es halt für Sutren ein eigenes Zählwort.
Ja, also ich glaube, vieles wissen auch manche Japaner halt dann selber nicht. Es gibt halt so die Standarddinger, die man immer benutzt, aber wie du sagst, ich habe dann auch irgendwann kapiert. Aber da habe ich mich auch gefragt, warum haben sie uns das an der Uni nicht so richtig beigebracht?
Also, ja, das ist ein gutes Stichwort, weil an der Uni lernt man sowieso viele Sachen, die nicht so wichtig sind und manche Sachen, die wichtig sind, lernt man nicht. Was mich schon immer gestört hat, ist diese Ausrichtung von Sprachkursen auf so berufliche oder schulische Situationen, was ja irgendwie Sinn macht. Aber ich fand es immer so, ich dachte, nee, ich will ja überhaupt nicht in einer japanischen Firma arbeiten. Never. warum muss ich jetzt hier lernen, was, also wie man sich beim Shacho vorstellt, beim Geschäftsleiter oder was und so. Und also, oder wie, ja. Und dann wieder andere Sachen, wo ich denke, warum habe ich das nicht gelernt oder warum kann ich mich daran nicht erinnern? Alltägliche Sachen, die ständig vorkommen, da wundert man sich dann schon, wenn man irgendwie vorher 3 Jahre intensiv Japanisch unterrichtet hatte. Warum erscheint mir das jetzt fremd? Also, hab ich das Gefühl, ich habe es noch nie gehört. Sowas wie Hin- und Rückfahrt.
Hin und zurück oder so. Eine einfache Fahrt.
Ja, genau. So, hä, das habe ich irgendwie, ist mir noch nie begegnet. Komisch. Oder das Wort Senmonten. Also, eigentlich hätte es mir begegnen müssen, aber das war vielleicht dann schon der Abschnitt des Studiums, wo ich so langsam ausgefadet bin und dachte, das ist ja wie Schule hier. Hier habe ich lieber nichts mehr mit zu tun. Zu meinem Leid, der Begriff Senmonten, ein sehr wichtiger Begriff für Leute, die gerne essen.
Ja, also es war nämlich so eine kleine Anekdote. Also wir haben zusammen Reiseleitung gemacht, wir hatten Mittagspause in Tokio, Jurakucho. Ich glaube, du meintest schon, da gibt's in so einer Seitenstraße so ein kleines
Curry-Lokal,
haben wir auch schon mal erzählt, wo nur wirklich nur so die Gerichte auf Japanisch aufgeschrieben sind und dann muss man sich da ein Ticket für ziehen.
Japanisch Curry-Reis, also nicht Indisch Curry, sondern Curry-Reis.
Genau.
Also dieser.
Und da steht halt so ein Schild auch draußen, das quasi Werbung macht, dass man sieht, es ist jetzt geöffnet und hier gibt's halt Curry.
Steak.
Und Mittagsangebot und so. Und dann meinst du noch so, diese Kanji irgendwie, das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen vor Lokalen. Ich frage mich immer, was heißt das denn? Und dann meine ich auch so, auf meine empathische Art.
Weißt du das nicht?
Ja, Senmonten halt. Spezialitätenlokal.
Du fragst immer, weißt du das nicht? Dann denke ich mir so, ja, dann würde ich
mich fragen, ne? Ich wusste das. Und dann meinte eben der Andreas vorhin, woher soll man denn so ein Wort kennen? Und dann meinte ich, Senmon heißt auch Hauptfach an der Uni. Das war eins der ersten Wörter, die
ich gelernt habe. Womit mein Punkt demonstriert wurde, dass wenn das im Kontext von mein Hauptfach an der Uni, das schaltet mein Gehirn direkt ab, langweilig. Das interessiert mich nicht.
Ich schreibe es mir auf. Ich will wichtig unterstreichen und
ist
mit
das
Highlighter
so
markieren.
Ja, genau. Aber in dem Kontext ist es natürlich super wichtig, weil es eben in Japan, ich habe das Gefühl, häufiger ist als hier. Dadurch, dass es einfach auch viel mehr Restaurants gibt, dass die Leute mehr außerhalb essen, dass es so spezialisierte Restaurants gibt. Also hier ist ja schon so das Klischee von den Imbissen, wo es halt alles gibt. Ne? Chinesisch, Indisch, Mexikanisch, Pizza, Döner.
Burger,
genau. Das ist ja eigentlich so der Standard. Und in Japan ist halt viel öfter eben Senmonten. Das heißt, es gibt hier eigentlich nur eine Art von Gericht. Zum Beispiel Curryreis mit verschiedenen Toppings oder Nudelsuppe, also Ramensuppe. Ne? Genau, deswegen ist das ein ganz wichtiges Wort, Senmonten.
Aber ich kann auch, also wo ich quasi der Unwissende bin, eine Geschichte erzählen. Und das kam nämlich auch mal im Gespräch. Da sind wir mit meinen japanischen Freunden auf den Takao gestiegen und haben uns irgendwie im Gespräch unterhalten. Und ich meinte, glaube ich, das ist doch, also es ging um irgendwas zu essen wahrscheinlich oder so, das ist doch Namono. Alles so, Namono, was soll Namono sein? So kenne ich nicht das Wort. Ich so, Namono, das kommt doch voll oft vor und so. Hatte ich das halt, also die Kanji waren richtig, also die japanischen Schriftzeichen, die kann man auch einzeln so lesen, aber es wird halt nicht Namono ausgesprochen, sondern
Mebutsu. Mebutsu ist so die berühmte Spezialität
aus also einem Ort. Region
ja, ja,
oder
genau.
einem Ort, genau. Und das ist halt immer so voll das Ding im Fernsehen und so. Also was ist hier die Spezialität? Das will man auch immer wissen. Das muss man dann auch mitbringen für alle zu Hause, wenn man da ist. Irgendwie kannte ich halt immer nur diese Schriftzeichen und dachte halt so, naja, das Na und Mono, Na Mono.
Ja.
Aber da meintest du sofort so. Der Bebutsu, kennst du das
ja,
nicht?
Ja, ja, kennst du es nicht.
Also, ja, ja, eben, also ja, da warst du auch erstaunt, dass ich obwohl ich jetzt so lange in Japan war, quasi mir dieses Wort nicht geläufig war, obwohl es doch so eine wichtige Rolle spielt.
Aber das ist ja so ein bisschen das, einerseits das Fiese an dem am Japanischen, dass es halt eben viele von diesen chinesischen Schriftzeichen gibt, die halt 1000 verschiedene Lesungen sozusagen haben oder auch also Sprechweisen. Aber gleichzeitig, das hatte ich irgendwann mal gelesen, in so einem, als es um Sprache ging, dass das Chinesische so weit verbreitet ist, wenn man mal drüber nachdenkt, auch war, weil es halt andererseits total praktisch ist, dass es ja wie so Bilder sind, du musst gar nicht genau wissen, wie man die ausspricht. Hm. Und das ist bei mir wirklich auch oft, dass ich mich halt so durchkämpfe mit den Kanji, weil ich weiß ungefähr, was die bedeuten und dann stehen die halt da, aber ich könnte es jetzt niemals laut vorlesen. Hm. Kleines, hier kleine Geheimnis verraten. Schon auch praktisch, ne? Das kannst du mit Buchstaben nicht machen. Mit Alphabet, Buchstaben.
Ja.
Die haben ja keinen, die haben ja keine Bedeutung an sich.
Genau, mir ist noch was eingefallen zu diesem Thema, warum lernt man eigentlich an Uni Dinge, die man dann draußen in der Welt quasi überhaupt nicht braucht, nicht mal an der Uni. Und zwar, auch wieder eine Geschichte, ich war gerade in Japan angekommen, es war vielleicht sogar die gleiche wie mit dem Umsteigen, fällt mir gerade ein. Ich bin jetzt das erste Mal zu diesem Campus gefahren, um mich mit meiner Professorin zu treffen, die mir da ja wie so eine Einladung ausgestellt hat, damit ich dieses Stipendium bekomme. Das war so eine Voraussetzung, dass man sowas hat. Natürlich überlegt, also man weiß ja, oh, ist immer ganz wichtig, dass man so Umiyage, also so Mitbringsel dabei hat. Was schenkt man jemandem, den man nicht kennt, wo man keine Ahnung hat? Ich hatte da irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, eine Schokoladenplatte, wo eine Ansicht vom Kölner Dom drauf war oder irgendwie so Zeug halt. Und dann habe ich, ich war natürlich sprachlich gut vorbereitet auf diese Situation, denn das wurde in unserem Sprachunterricht ermüdend behandelt. Man ist irgendwo zu Gast und übergibt etwas. Und ich kannte den Satz, also ich war dort bei der Professorin in ihrem Büro. Ich hole meine Sachen aus meiner Tasche und sage den Satz, den ich gelernt habe, zu Maranai Monodeska. Heißt wörtlich übersetzt, es ist zwar ein bisschen langweilig,
aber ja.
Also, ja, was Besseres habe ich nicht gefunden.
Ja, das kommt nicht mehr.
Also nee, das sagt man nicht, ja. Das bleibt so unausgesprochen. Und also meine Professorin guckt so und fängt da so an zu lachen. Also die hat ernsthaft gelacht, weil sie so meinte, das ist irgendwie nicht angemessen gewesen für die Situation. Das wäre so viel zu steif. Und ich meine, für mich war das halt eine total steife Situation, dass ich da jetzt irgendeine fremde Professorin treffe. Und in Japan sind ja Hierarchien dann auch oft noch wichtiger irgendwie. Die dachte echt so, jetzt als würde ich jetzt irgendwie auf so Altdeutsch, ich weiß nicht, wie Walter von der Vogelweide oder sowas da irgendwie in so Versen plötzlich spricht.
Ja, aber mir ist das schon oft begegnet. Also man kann, das wird schon irgendwie gesagt, ne? Aber irgendwie war es
vielleicht war es auch der Kontrast, dass sie halt dachte, ich bin jetzt eine Ausländerin und dann erwartet sie halt nicht, dass ich dann so eine geschliffene Floskel quasi verwende.
Ja.
Weil das ist mir schon auch ein paar Mal passiert. Also als ich auch mit japanischen Mitbewohnern mal essen war, wir hatten da irgend so ein Sushi-Set mit Suppe und so und ich fand die Suppe sehr lecker, habe ich auch gesagt. War so ein ganz kleines Lokal, wo man am Tresen sitzt und so ein bisschen Konversation mit dem Küchenchef quasi macht. Und er meinte dann, ob ich dann noch mehr, also er hätte mir einen kostenlosen Nachschlag quasi angeboten. Und ich wollte aber ablehnen, weil ich war eigentlich gar nicht hungrig, weil ich gerade erst aufgestanden war. Aber die Suppe war wirklich lecker. Und dann habe ich höflich abgelehnt. Das hatte ich auch von meinen Mitbewohnern, dieses Wort gelernt. Kannte ich nämlich nicht von der Uni. Und da war der auch so total, oh, oh. Also ich habe nicht einfach nur Nein gesagt, sondern halt so diese höfliche Art, etwas abzulehnen. Und da war der so ganz, das war dann, hat so für Aufsehen gesorgt im Lokal.
Habt ihr das gehört?
Kekko des, für alle, die es benutzen wollen, bei ihrem Japan.
Ja, ja.
Das heißt sozusagen, nein, danke.
Ich habe das auch mal ausprobiert, irgendwo beim Supermarkt oder so, wenn da halt gefragt wird, ja, wollen Sie noch eine Tüte oder irgendwie sowas. Da zaubert man den Leuten auf jeden Fall immer irgendwie ein Lächeln aufs Gesicht, weil die so denken, Was ist das denn jetzt so?
Ja, ja.
Vielen herzlichen Dank. Ich lehne ab, so
ungefähr. Ja, ja, ja. Also eben, das ist dann so ein Kontrast, dass man davor vielleicht wirklich nur so, wie soll ich sagen, so Aga-Uga-mäßig sich vielleicht ausdrückt. Irgendwie so, ich stein hier, ich wolle kaufen oder keine Ahnung. Und dann plötzlich
oh,
so.
Das ist,
ja, wie soll ich sagen? Also ja. Übersetzt halt, kannst du auch rausschneiden. Aga-Uga. Ich sag ja über meine eigene, also über ja, ja. Die eigene Tölpigkeit der Sprache, die man halt manchmal an den Tag legt, ne? Und dann kommt da halt plötzlich so ein, als würde man jetzt ein Gedicht vortragen oder so.
Ja, am Hofe.
Am Hofe, genau. Und noch so eine Situation, wenn ich die eben noch einschieben darf und dann bin ich auch mal wieder still. Als wir mal in Hiroshima mit Teilnehmern Okonomiyaki essen gegangen sind. Das ist da nämlich die Spezialität. Wir haben, weil wir eine große Gruppe waren, fast diesen ganzen heißen Tresen sozusagen blockiert. Aber es saßen auch noch zwei Japaner mittleren Alters dort, die halt schon da waren, als wir gekommen sind. Wie es halt oft so ist, in Japan fanden die das ganz interessant, dass jetzt halt so eine große Gruppe Ausländer ist und dass sie halt auch so ein bisschen Probleme haben mit der Bestellung, aber das halt gern probieren wollen und so. Und irgendwie herrschte da so ein bisschen so eine Verbundenheit, man kam so ein bisschen ins Gespräch. Weil ich glaube, die haben uns so ein bisschen geholfen dann oder was empfohlen, was man da gut essen kann oder was wir da noch auf unserem Pfannkuchen drauf machen sollen. Da meintest du irgendwann so, komm, wir geben dem jetzt ein Bier aus. Also die hatten schon Bier getrunken und da meinst du so, das wäre doch jetzt irgendwie eine nette Geste. Also haben wir bei der älteren Dame, die da arbeitet, ein Bier für die zwei Herren bestellt. Das hat die halt total gefreut, fanden die total gut. Und als sie dann irgendwann gegangen sind, haben sie sich halt verabschiedet und auch nochmal für das Bier bedankt. Mhm. Und dann meinte ich auf Japanisch, gern geschehen. Doitashimashite, habe ich gelernt. Und dann guckt er so wie vom Donner gerührt, bleibt er so stehen und sagt so, Doitashimashite, nice, mit so einem Daumen nach oben.
Ja, das ist auch bei uns schon so fest im Sprachgebrauch.
Ja, und das, also ich weiß, jedes Mal, wenn ich dieses Wort benutzt habe, habe ich immer so erstaunte Blicke geerntet.
Das nice.
Das war das Beste. Da dachte ich, also das sagt man ja im Deutschen ganz oft, gern geschehen oder wie ich hier jetzt gelernt habe, in der Region nicht dafür. Aber in Japan dachte ich mir so, komisch, das wird irgendwie, vielleicht weil man sich meistens eher entschuldigt. Wo wir Danke sagen würden, sagt der Japaner meistens Entschuldigung.
Ja.
Und ich glaube, deswegen ja, genau. Ist das dann oft so irgendwie unerwartet, wenn ich dann so gern geschehen sage, weil das vielleicht von der Hierarchie eher eigentlich jemand von oben nach unten benutzt oder keine Ahnung. Das sind so Feinheiten der Sprache, da bist du heute nicht durchgestiegen.
Wir reden jetzt oft darüber, was sind die Probleme von Japanern mit Englisch oder von Deutschen mit Japanisch. Aber es gibt ja auch durchaus jetzt gerade Teilnehmer, die kein Englisch können oder nicht so gut Englisch können. Man setzt das halt immer so voraus, ja klar, lernt doch jeder. Aber gerade dadurch, dass wir früher auch sehr viele Teilnehmer aus Ostdeutschland hatten, die halt auch in der DDR groß geworden sind, die können halt einfach nicht so gut Englisch. Und da kann man eben auch nicht immer voraussetzen, dass die alles verstehen. Und das war auch, ich glaube, es war mit dir, wo wir im Shinkansen gefahren sind, also in diesem Schnellzug. Und da kommt immer diese Durchsage von dieser adretten Australierin, die da immer die Stimme macht, wer das einmal gehört hat, weiß, was ich meine. Und die sagt dann immer, we'll soon make a brief stop at da-da-da. Und ich habe mal so einen Bericht gesehen, dass sie die Namen der japanischen Städte, da ist wie einer so ein Zen-Meister hinterher mit so einem Stock, oder weiß ich nicht, wie so ein strenger Lehrer, die muss das tausendmal sagen, bis die Japaner zufrieden sind, wie sie die japanischen Namen ausspricht. Also das ist nicht so leicht. Naja, Brief Stop. Und irgendwann meinte doch dann eine Teilnehmerin mal zu dir, was ist das mit diesem Brief Stop? Wird die Post abgeholt oder was? Wegen Brief? Wieso Post? Dann, ach so, wegen Brief. Gut, kann man nicht wissen, ne? Wenn man eben kein Englisch, also nicht so gut Englisch kann, woher will man wissen, dass es halt heißt, wir machen hier eine kurze
Pause. Vor allem, das ja. Läuft auch als Text immer durch so einen.
Genau, stimmt.
Also da gibt es immer wie so einen, wie nennt man das, wie so einen Ticker.
Briefstopp steht da.
Ja, genau, und da steht halt Briefstopp, ja. Ne? Und das könnte man ja auch, abgesehen davon, dass das B und das S halt klein sind, wäre das ja auch ein deutsches Wort, ne? Und dann manchmal werden ja auch die Post ja auch mit Zügen transportiert und so. Dann
ja, das finde ich aber echt so
gut. Sie, halt, sie ist da quasi was auf der Spur und ich, was? Keine Ahnung, oh nein, ich weiß nicht, ob hier auch Post transportiert wird. Ja, das sind dann so die.
Ist man überrascht manchmal, ne?
Aber ich glaube, also falls unsere Teilnehmerin das hört,
ja.
Ich glaube, es war auch die gleiche Person, die aus, also der Einfachheit halber, zu der Kombinikette Lawson immer Lorenz gesagt hat. Und das haben wir auch schon übernommen. Stimmt. Das fand ich so lustig. Und dann so, ja, ich gehe noch zum Lorenz. Soll ich dir was mitbringen?
Ja, ja. Zum Lorenz. Das sage ich jetzt nur noch, stimmt. Zum Lorenz, ja. Genau.
Weil Lawson ist halt auch, ja.
Ist
halt
für uns so. Das sind ja manchmal so Insider, die ich dann schon auf den Reisen benutze. Und die Leute denken, warum sagt der jetzt Lorenz? Da muss ich das immer erklären. Das ist halt überhaupt nicht lustig, wenn man es erklärt. Aber ich finde die Vorstellung gut, dass das Ding Lorenz heißt.
Ich gehe doch zum Lorenz. Ich besuche den Lorenz heute.
Ein bisschen Heimat mitnehmen. Ja, wie gesagt, wir machen es ja nicht lustig. Das ist ja, jedem passiert sowas, ne?
Also, ja, ja, wir selber haben ja genug Fettnäppchen.
Und was Ähnliches war, auch wieder die Durchsagen, aber auf Japanisch. Dann sagen die auf Japanisch immer, Tsugiwa Kanda oder sowas, ne? Also nächster Halt oder als nächstes kommt das und das. Und es kommt ja ständig. Wir fahren sehr viel mit dem Zug. Das heißt, man hört das immer wieder, jeden Tag, 100 Mal. Und irgendwann meinte auch ein Teilnehmer zu mir, das war dann nicht mehr in der Bahn, sondern ich glaube schon draußen. Und dann irgendwann sagt er zu mir, ja Andreas, das muss ich dich mal fragen. In der Bahn, da sagen die immer Fenina. Fenina, was heißt das? Fenina? So, in Italien? Also es klingt halt auch für mich jetzt überhaupt nicht wie ein japanisches Wort. Also allein dieses Fe ist ja kein, gibt es im Japanischen eigentlich nicht. Fenina, ich wusste nicht, was er meint. Und dann irgendwann waren wir dann eben in der Bahn und dann meinte, jetzt kommt sie dann. Dann kam halt dieses
Tsumiwa.
Und dann dachte ich, ach so, für den klingt das wie Fenina.
Ach, dieses Tsugiwa.
Ja.
Ach so.
Das war für ihn Fenina. Das kam bei ihm im Ohr so an, weil in seiner Wahrnehmung, naja, das sind dann so Sachen, da, auch wenn ich das denn jemand fragt, denkst du, Moment, ich habe irgendwas nicht mitbekommen, so Fenina. Ach so, das meint er.
Ja, aber ja. Das ist halt auch, wenn man hört ja quasi das,
was man kennt.
Genau. Genau. Ich hatte ja auch einen Mitbewohner, der konnte eigentlich ziemlich gut Japanisch sprechen, aber nicht Japanisch schreiben. Und dann wollte er, als er in Japan war, aber auch ein bisschen Japanisch schreiben lernen. Und dann hat er mir mal so eine Liste gezeigt mit so ein paar Wörtern, die er aufgeschrieben hat und meinte, ob die richtig sind. Und ich habe mir diese Wörter angeschaut und so, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was das für Wörter sein soll. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob die richtig oder falsch sind, weil ich gar nicht erkennen quasi, welches Wort du jetzt meinst. Weil ich kenne ja auch nicht alle Wörter.
Und dann, was? Kennst du nicht? Kennst du nicht alle Wörter?
Ich kenne aber eine Doritaschenwurst. Ich kenne nur die wichtigen Wörter. Und dann hat er mir die Wörter vorgelesen. Und dann habe ich die alle sofort verstanden. Aber dann habe ich gemerkt, er hat die ganz anders gehört, als sie eigentlich geschrieben werden. Und wenn er sie gesagt hat, klangen sie vollkommen korrekt. So. Aber er hat sie ganz anders aufgeschrieben.
Ja, so wie unsere Tochter mit der Marmelade. Ja. Oder... Irrwan, sagt die immer. Irrwan.
Rollerladen.
Statt irgendwann.
Aber ich hatte auch neulich, ich helfe so ein bisschen bei so Hausaufgabenbetreuung und da war eine Schülerin, die musste, also so Grundschule, die hatte so Bilder in einem Heftchen und sollte die Worte daneben schreiben und die kannte einige Worte nicht, weil die aus der Ukraine kommt und jetzt halt gerade erst Deutsch lernen. Und dann habe ich ihr die Wörter vorgesagt und sie hat sie aufgeschrieben und ich war erstaunt, wie gut die das hinbekommen hat, die passenden Buchstaben aufzuschreiben, aber... wie gnadenlos sie auch meine Aussprache dann wiedergegeben hat, weil ich habe halt dann Kerze gesagt. Und dann hat sie halt Kerze geschrieben und nicht Kerze. Mhm. Und so, ja, so geht's einem halt dann oft, ne? Einmal, als ich noch nicht so lange in Japan war, haben wir einmal sowas gegessen und ich fand das so lecker. Und dann meinte ich mal zu einem japanischen Mitbewohner, ich würde es gern mal wieder essen. Schumann, das würde ich gern mal wieder essen. Konnte ich mir merken, wie Clara Schumann auf dem, das war nicht vorher auf dem 100-Euro-Schein oder so, mag. Und dann meinte der so, hä, Schumann, was soll das sein? Ich so, ja, Schumann, das haben wir doch schon mal gegessen. Ja, kenne ich nicht mehr. Das klingt irgendwie pervers. Meinte er dann noch so, was ist das? Und dann habe ich ihm das halt irgendwie versucht zu erklären oder, ach, Schumai. Ja, nur ein Buchstabe Unterschied, aber das hat für ihn dann irgendwie, hatte für ihn dann schon so ein Geschmäckle, dass ich Schumann gesagt habe. Aber ich habe dann auch in Japan wirklich mal angefangen, so ein kleines Heftchen zuzulegen und dann immer so Wörter aufgeschrieben, wo ich mitbekommen habe. Ja. Das wird viel benutzt von meinen Mitbewohnern und habe dann so am Computer nachgeguckt, was das heißt, weil ja, die waren zwar echt immer super nett und haben ja auch wirklich viel erklärt, aber ja, manchmal ist halt gerade nicht die passende Situation oder ist schwierig zu erklären. Ne?
Ja, ja.
Ich dachte auch einmal, ich hätte so total die Erleuchtung. Pilz heißt auf Japanisch Kinoko und Ki heißt auch Baum und Ko heißt auch Kind. Und No ist so ein Verbindungswort, also für den Genitiv.
Ja, genau.
Und dann dachte ich so, Wow, Chinoko. Heißt Pilz Kind vom Baum? Weil es wachsen ja ganz viele Pilze an Bäumen, also Shiitake oder sowas. Ja. Und dann frage ich so eine Mitbewohnerin, schreibt man das so wie das Kind vom Baum? Und dann lacht sie so und sagt so, nee, leider nicht, aber
wer weiß.
Es ist sehr naheliegend. Also, und dann hat sie mir das Kanji gezeigt, aber sie musste es selber dann auch nochmal auf ihrem Handy eintippen, weil sie sich nicht sicher war. Ne? Kommt ja auch noch hinzu.
Ich glaube, das schreibt man auch meistens. Das ist auch so ein Wort, was man meist mittlerweile in Hiragana schreibt.
Also so ja. Lebensmittel, also Gemüse und so, das wird eigentlich fast immer mit derselben Schrift geschrieben, ja. Da dachte ich so, wow, ich bin hier an was dran. Ich habe hier so eine Entdeckung gemacht. Nee, leider nicht. Ja, okay.
Das ging mir bei dem, ich weiß nicht, diesen Film Chihiros Reise ins Zauberland, heißt der auf Deutsch. So ein Zeichentrickfilm. Und auf Japanisch heißt der, glaube ich, Sento Chihiro heißt der. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie man das schreibt, ehrlich gesagt. Aber ich erinnere mich, dass ich da auch so eine irgendwie so lange im heißen Bad, im Badehaus saß und dann auch so, wie du. In dem Film geht es ja darum, dass sie heißt eigentlich Chihiro und dann kommt sie in dieses Zauberland und da wird sie aber immer Sen genannt, oder? Mhm. Und Sento Chihiro kann halt heißen Sen und Chihiro, aber Sento ist halt auch das Badehaus. Und dann dachte ich irgendwie, das ist ja so voll das ausgeklügelte Wortspiel, aber ich glaube, das hat überhaupt nichts damit zu tun, oder?
Ja, aber, weil, das hast du jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, wer den Film nicht kennt, also sie ist da quasi in einem Badehaus.
Ja, genau.
Wie in so einer Parallelgeisterwelt gefangen und muss dann in diesem Badehaus für die Geister arbeiten.
Ja.
Und dann dachtest du wahrscheinlich, Moment mal, Sento Chihiro, Sento? Sie haben sie eine Badehaus, ja. Moment.
Und aber auf dem Wassertemperatur 45 Grad. Ich bin da was ganz Heißem auf der Spur.
Ich glaube auch, also es hat mit diesen Schriftzeichen zu tun, glaube ich, und wie man die lesen kann
ich
und so.
Gar nicht, ja.
Weil es geht schon darum, dass sie ihren Namen vergisst und wenn sie den ganz vergisst, dann kann sie nie wieder zurück in ihre richtige Welt. Also so habe ich es jetzt in Erinnerung. Es gibt bestimmt ein paar Experten, die das anders sagen, aber also ich glaube, dass Sento...
Hat nichts mit dem Sento zu tun, mit dem
Groschenbad, oder? Aber ich glaube nicht.
Ja, ich glaube auch nicht.
Aber ja, manchmal hat man so diese Situation, wo man denkt, man hat einen Durchbruch, aber es ist einfach nur so ein Gehirnfurz.
Ja. Ja. Kenn ich gut.
Ich musste einmal Fahrkarten kaufen für eine Fähre. Da fahren wir immer auf so eine kleine Insel, wo man baden kann oder auf den Berg steigen, was auch immer man möchte im Sommer. Und da findet alle drei Jahre Triennale, findet da so eine besondere Kunstausstellung statt. Und da sind auf dieser Insel auch so Exponate.
Auf den ganzen Inseln da in der
Inlandsee, ja. Genau. Und dann ist der Andrang natürlich besonders groß. Wir waren nicht darauf vorbereitet, gehen halt da morgens hin, da steht halt sonst keiner oder drei Leute oder so. Und plötzlich ist halt schon so eine Schlange, also wirklich meterlang.
Ja.
Super, ich dachte schon so scheiße. Das bringt mir die ganze Zeit mal durcheinander. Was mache ich jetzt? In Japan können sich ja zumindest alle gut anstellen und das geht eigentlich dann auch immer zügig voran und so. Alle tragen es mit Fassung, dass sie jetzt lange warten müssen. Dann bin ich endlich an der Reihe und dann sitzt da in diesem Mund, an diesem Schalter, so ein Mann. Also ich kann gar nicht sagen, wie alt er war. Er wirkte sehr alt. Er hatte irgendwie nur noch zwei Zähne. Und er hat sich sehr eigen artikuliert. Ich wusste jetzt nicht, liegt es daran, dass er schon sehr alt ist oder dass er vielleicht so eine Sprachbehinderung oder irgendwie sowas hat, einen Sprachfehler. Ich war nicht darauf vorbereitet, weil ich war da zwar schon öfters, aber den kannte ich nicht und das ist jetzt kein so großer Ort. Und dann dachte ich schon so, ai. Und dann wollte der immer wissen, ja, einfache Fahrt oder hin und zurück. Ich habe das auch, glaube ich, verstanden, weil wir hatten uns da vorher schon drüber unterhalten und wir hatten uns für eine Variante auf jeden Fall entschieden und ich habe ihm das auch gesagt, aber er hat immer wieder nachgefragt und wir waren in so einer absurden Schleife gefangen. Ich dachte, ja, dieses Gespräch geht nicht weiter, aber warum geht es nicht weiter? Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Aber ich glaube, ich war so verunsichert, dass ich wahrscheinlich immer mit so einem leicht fragenden Unterton meine Antwort gegeben habe, dass der halt immer wieder dachte, ich hätte ihn nicht verstanden. Also es war ein Teufelskreis des Missverstehens.
Ja.
Plus, dass ich den halt auch sehr schwer einfach verstanden habe, weil der halt sich nicht so deutlich artikulieren konnte. Dann ist tatsächlich irgendwann so ein anderer Mitarbeiter gekommen und das kannst du mir nicht länger mit anschauen. Und hat dann eingegriffen und dann hat es auch geklappt und ich habe meine Fahrkarten bekommen und das hat alles funktioniert, aber da bin ich echt so tausend Tode gestorben. Erst dachte ich so, um Gottes Willen, die lange Schlange und dann, nein, dachte, ich hätte es geschafft. Ja, kommt diese, erst die eigentliche Prüfung.
Diese Fahrkarten, ey, das sind ja keine normalen Fahrkarten, ja, sondern das sind so Pappdinger mit so, die, mit so Folie außen, also selbst gemacht, so irgendwie.
Ein bisschen Koyama-Style.
So, ja, wirklich, so kleine aus so Wellpappe. Und dann musst du die aber auch wieder abgeben. Dann hast du halt dieses, also viel zu große Pappding dann irgendwie in der Hand. So Leute, jetzt kriegt jeder so ein komisches Pappding, das müsst ihr wieder abgeben. Super merkwürdig. Also es gibt auch richtige, so Einweg, kleine Tickets, aber irgendwie diesen Pappding, das habe ich auch nie verstanden.
Also. Ich dachte eigentlich, es wäre eine gute Gelegenheit, noch eine japanische Eigenart anzusprechen, die ich ganz toll fand in Japan. Ich hatte ja viele japanische Mitbewohner, aber ich hatte auch Mitbewohner aus anderen Ländern und die konnten sehr gut Englisch. Und dann habe ich natürlich doch öfters Englisch mit den englischen Mitbewohnern gesprochen. Und mit den japanischen Mitbewohnern, ja. Aber am Wochenende haben wir oft so zusammen gefeiert. Man hat sich in der Lounge, also im Wohnzimmer, getroffen. Jeder hatte was zu trinken dabei. Man hat vielleicht noch ein paar Snacks ausgepackt. Und manchmal wurde da so eine richtige Party draus. Und da habe ich immer gemerkt, da habe ich mich dann auch mit meinen japanischen Mitbewohnern unterhalten, weil irgendwie, man war schon so ein bisschen angetrunken, dann war einem das auch schon egal, so wie, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber einfach nur so drauf losgelabert. Der andere wird einen schon irgendwie verstehen und wenn nicht, auch egal. Und dann habe ich das irgendwann auch mal wo erzählt, ich weiß gar nicht mehr wem, und meinte, ja, ich bin so froh, dass ich halt in so einem Sharehouse wohne mit japanischen Mitbewohnern, weil wir halt manchmal dann abends so zusammensitzen und trinken und dann traue ich mich halt auch irgendwie Japanisch zu sprechen und dann versteht man sich irgendwie, ist alles nicht mehr so wichtig. Mhm. Und dann meinte die, das nennt man Nomination auf Japanisch.
Nomination,
da gibt es ein eigenes Wort für, also Communication, klar, Englisch, Kommunikation. Und Nomu, beziehungsweise Nomi heißt eben trinken. Mhm. Und da haben die so ein eigenes Wort.
Nomination,
das fand ich so gut, dass man sich quasi im betrunkenen Zustand oft besser versteht oder miteinander unterhalten kann. Und die Spitze dieser Nomination war, dass ich eine Mitbewohnerin hatte, die ich noch nicht so lange kannte. Wir hatten eine Halloween-Party. Und da ist es ein bisschen eskaliert, weil die kam erst nicht so richtig in Fahrt. Dann meinte ein Mitbewohner, lass mal Trinkspiele spielen. Wurde mir so ein bisschen zum Verhängnis. Mhm. Da war auch dieser neue Mitbewohnerin dabei, aus Australien kam die. Und dann hat die halt immer Japanisch mit mir gesprochen, wenn ich die getroffen habe. Dann dachte ich so, boah, die nimmt's echt ernst, ihren Japan-Aufenthalt, die zieht's durch, die spricht mit allen Japanisch. Das finde ich ja bewundernswert. Und irgendwann hatten wir so ein Gespräch in der Küche beim Kochen und ich fand's irgendwie so anstrengend und dachte mir so, nee, können wir vielleicht auf Englisch reden? Ja klar, aber du meinst doch zu mir, du kannst kein Englisch. Was? Wann? Ja, auf der Halloween-Party hast du mir erklärt, du kannst kein Englisch. Ich dachte, okay, ich habe keinerlei Erinnerung an diese Information. Aber ich glaube, im Nachhinein zu wissen, wie es zustande kam, weil ich fand das immer super schwierig.
Zu switchen.
So zu switchen. Also das ist das eigentlich Anstrengende. Boah, ja. Wenn dann noch Gäste aus Deutschland da waren oder du zum Beispiel und meine Schwester und so war auch mal da. Und dann sprichst du Deutsch, Englisch und Japanisch und kannst du darauf wetten, dass du immer genau die Sprache mit sprichst, die dein Gesprächspartner eigentlich also gerade nicht kann. Ja. Und das fand ich so anstrengend und dann vielleicht habe ich dann gesagt so, du, ich bin zu besoffen, ich kann jetzt nur noch Japanisch reden, das ist was zu kompliziert.
Als jemand, also wenn man einsprachig aufgewachsen ist, ist das echt schwer. Ne? Ich kann so ein bisschen Französisch noch, weil ich als Kind auf dem Gymnasium wurde gezwungen, intensiv Französisch zu lernen, gegen meinen Willen. Und irgendwie ist das noch vorhanden. Also ich verstehe immer erstaunlich viel. Ich denke, das verstehe ich ja eigentlich. Sprechen nicht so, weil ich es halt nicht mache. Aber das war auch so eine Situation in Japan, wo ich mit Teilnehmern im Okonomiyaki-Laden war. Und dann kam eine Gruppe, so ein paar junge Franzosen, die Hilfe gebraucht hätten. Und ich dachte so, ich kann ja Französisch. Und es war wirklich so, wie wenn du, weiß ich nicht, wie wenn du irgendwie denkst, da ist eine Tür und willst durchgehen und knallst halt so voll dagegen, also im Gehirn, weil ich konnte es überhaupt nicht bringen, diese Leistung zwischen Deutsch, Japanisch und dann auf mein längst verschollenes Französisch. Ich wollte immer sowas sagen, hat überhaupt nicht funktioniert. Also da war der Rahmen auf jeden Fall der falsche.
Das ging mir dann auch so, als ich aus Japan zurückkam. Ich habe immer erstmal Japanisch gesprochen. Also es kam als erstes, es war so präsent und ich wusste, ich muss jetzt eine Fremdsprache sprechen, nicht mal Englisch, es kam immer Japanisch. Mhm. Und wenn ich irgendwo im Lokal saß und fragen die halt, ja, wer hat die Salami-Pizza oder so, und ich immer, hi! Es kam immer wie aus der Pistole geschossen, hi! Und die Hand so nach oben. Das Beste war, als wir in Straßburg einmal waren, im Hotel morgens beim Frühstück, fragt mich der Kellner, also was ich trinken möchte, ob ich Kaffee will. Und ich wollte einfach nur Ja sagen. Und ich hatte auch in der Schule Französisch mehrere Jahre. Und es ist halt nicht eingefallen. Als erstes, hi. Nee, passt nicht. Yes, nee, ich will nicht Englisch sprechen. Und dann war ich ganz stolz und dachte, jetzt habe ich's. Sie hat mich in Freudestrahlen angeschaut. Da hat er aber nur so gelacht und dann hat mir den Kaffee eingegossen.
Ja, ja.
Sprachen sind schon tückisch. Aber man kann sich ja auch oft ohne Sprache verständigen. Gott sei Dank. In diesem Sinne, mal ein paar Vokabeln lernen gehen.
Oh, nee.